Das Thema der Predigt heute heißt, muss mal gucken, ob ich das hier anhabe, ja? Kein Ausweg in Sicht. Und hier sind so, sieht man schon an der Folie, es wird heiß. Und manchmal kommt man ja in so Situationen hinein im Leben, wo wirklich kein Ausweg mehr da ist. Das kann selbstverschuldet sein. Eckhard von Hirschhausen hat mal gesagt, und das probieren Sie es doch mal aus bei der nächsten Polizeikontrolle, die beiden Polizisten folgendermaßen anzusprechen. Könnt ihr euch vorstellen, auf der Autobahn zu schnell gefahren, die Polizei überholt dich, bitte rechts ranfahren. Kommen die beiden Polizisten auf dich zu und machst die Fenster runter und sagst, na, hat Mutti euch heute auch wieder beiden das Gleiche rausgelegt? Und ich habe gedacht, ich probiere es mal aus. Musste dann noch eine Nacht im Gefängnis verbringen. Da hatte ich dann auch keinen Ausweg mehr. Das war also selbstverschuldete Dummheit. Das war ein Scherz. Das habe es nicht ausprobiert. Aber ich habe, als ich das von Eckhard von Hirschhausen gehört habe, ich gedacht, hätte ich mal Bock drauf, das mal auszuprobieren. Heute geht es tatsächlich um eine Situation von Menschen, die in eine Situation reinkommen, wo es keinen Ausweg mehr gab. Da ging es um Leben und Tod. Wir befinden uns ja bei Daniel. Daniel, ein Prophet im Alten Testament, der für seine Standhaftigkeit steht, der in eine Kultur hinein versklavt worden ist gewissermaßen und einen Standpunkt einnimmt. Deswegen auch dieses schöne Bild von einem Leuchtturm. Ein Leuchtturm spricht ja für Orientierung und für Sicherheit in stürmischen Zeiten. Das ist ja, gerade wir Norddeutsche können uns da was darunter vorstellen, vielleicht den einen oder anderen Leuchtturm schon mal gesehen, spätestens wer Otto gesehen hat, dieser schöne, der in Pewsum. So etwas gibt Orientierung und Halt. Und darum ist Daniel ein Bild für einen Mann und seine Freunde, über die wir uns heute unterhalten werden, von Menschen, die standhaft gehalten haben, wenn von außen ein krasser Druck kommt und man am besten weichen möchte, umknicken möchte, abhauen möchte. Das sind so Menschen, die, wo wir hinschauen können. Daniel, wie gesagt, gehörte zum jüdischen Volk, gehörte dort auch zur Elite und ist dann als junger Mensch verschleppt worden in das Zentrum der Macht dort in Babylon. Und er wurde dort in der Sprache unterrichtet und auch in der Kultur, in der Philosophie. Und Babylon war einfach so ein Schmelztiegel von Kulturen, ein Multikulti-Stadt. Und wenn man dort eine andere Meinung hatte, dann konnte das schon mal tödlich enden, weil das war keine Demokratie mit freier Meinungsäußerung und Pressefreiheit und solche Dinge, sondern das war eine Diktatur. Und da hat einer regiert und wenn du dem nicht gefallen hast, dann hattest du ein Problem. Aber Daniel und seine Freunde sind ihren Glaubensüberzeugungen treu geblieben. Sie sind standhaft geblieben und haben an entscheidenden Stellen dieser Macht die Stirn geboten und gesagt, nein, wir werden uns hier nicht beugen und ich werde hier nicht nachgeben. Und darin sind sie uns Vorbild, auch in unserer kleinen Welt, wo wir in unterschiedlichen Konstellationen im Leben manchmal sagen müssen, wir haben eine Überzeugung, weil wir zu Jesus gehören und wir werden nicht weichen. Und darin ist Daniel uns Vorbild, sind seine Freunde uns Vorbild, keine Aussicht in Sicht. Die drei Freunde, um die wir uns heute drehen werden, waren zu Verwaltern im Babylonischen Reich berufen worden. Ihr Freund Daniel hatte sich dadurch ausgezeichnet, dass er den Traum des Königs deuten konnte. Und das war schon, was er etwas mit Gottes Hilfe gemacht hat. Und in der letzten Woche haben wir drauf geschaut, in Kapitel 4, wie Nebukadnezar in seinem Stolz quasi von Gott gedemütigt worden ist. Und heute wollen wir mal gewissermaßen einen Schritt wieder zurückgehen und die Standfestigkeit von diesen drei Freunden uns anschauen. Sie waren eben vor die Wahl gestellt, entweder sterben oder die Knie beugen vor einem Götzenbild. Einknicken oder weiterleben. Es ist eben dieses, entweder betest du eine Statue an, die hier errichtet worden ist, oder du wirst in den Feuerofen geworfen. Sie konnten sich da nicht mehr rausfinden, sie hatten keinen Plan B mehr. Da galt es dann, einen Standpunkt einzunehmen. Lasst uns das mal uns so vor Augen führen. Ich werde einige Verse aus Daniel 3 gleich mit euch anschauen, aber mal den Kontext. Da hat Nebukadnezar eine Statue aufgebaut, die war 30 Meter hoch und 3 Meter breit. Und alle Beamten und Richter, alle Verwalter alle hohen Leute aus dem ganzen Babylonischen Reich mussten nach Babylon kommen und mussten dort anbeten vor dieser Statue. Steuererfahndung war bestimmt auch mit dabei. Alle mussten anbeten. Und dann gab es Lobpreismusik, die dann ertönte. Und wenn diese Musik ertönt, ist interessant, nicht? Also wie auch, welchen Einfluss Musik hat, um etwas zu transportieren. Und Schadrach, Meschach und Abednego, wie sie in ihren neuen Namen heißen, haben sich geweigert. Sie sind nicht dabei gewesen und sind dann, gab es einige Petzen, die gesagt haben, die drei Jungs da, die machen nicht mit und so. Und das war eben nicht so, dass man dann sagt, Christian, klaps auf den Popo, sondern das war klar, dass sie damit ihr Leben bezahlen würden. Und jetzt steigen wir mal ein in den Text. Ups, nicht so schnell. Vers 14. Da sagte Nebukadnezar zu ihnen, Schadrach, Meschach und Abednego, stimmt es, dass ihr meine Götter nicht verehrt? Und betet ihr tatsächlich das goldene Standbild nicht an, das ich aufstellen ließ? Also, wenn ihr, sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hört, niederfallt und die Statue anbetet, die ich anfertigen ließ, ist alles gut. Wenn ihr aber dazu nicht bereit seid, sollt ihr sofort in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch vor meiner Strafe retten könnte? Schadrach, Meschach und Abednego aber antworteten dem König, O Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Denn der Gott, den wir verehren, wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, O König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, O König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du aufstellen lassen, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Der erste Punkt, den ich mit euch anschauen möchte, der hier deutlich wird, ist, wenn ein Ausweg da ist, ist ein Kompromiss, steht sofort im Raum. Können wir nicht noch irgendwie einen Kompromiss finden? Da steht ein Standbild. Ist es das Bild des Königs oder irgendeines Gottes? Also das Bild von Nebukadnezar anzubeten ist sehr unwahrscheinlich, weil in der babylonischen Kultur war es nicht bekannt, dass die Könige sich wie Götter verehren ließen. Es wird hier auch kein Name erwähnt von den babylonischen Göttern, wie Marduk zum Beispiel. Die Ausleger gehen davon aus, dass dieses Standbild für alles steht, für die Summe dessen, was Babylon ausmacht. Für die Gesamtheit aller Götter, für den Way of Life in Babylon. Warum war das so? Babylon hatte viele Völker überrannt und hat sie sich zu eigen gemacht, nicht indem sie sie vernichtet hat, sondern indem sie sie assimiliert haben, also in das Volk mit hineingeschmolzen haben. Die sind damit hineingewoben worden. Sie sollten auf diese Weise besiegt werden. Wir lesen das in Daniel 1. Daniel und seine Freunde sind in die Schriften hineingenommen worden, die Babylonier hatten. Sie sind in die Kultur mit hineingenommen. Sie haben das Essen von den Leuten bekommen. Sie sind absolut mit hineingenommen und haben gesagt, man hat das so versucht, die Stämme zu vereinen und wieder zu einer Nation zu machen. So haben sie die Römer später ja auch zum Teil versucht. Hauptsache, du beugst dich vor den Staatsgöttern. Was du in deinem stillen Kämmerlein machst, ist völlig egal. Ob du irgendwelchen Ahnenkulten nachfolgst oder was, ist völlig egal. Hauptsache in der Öffentlichkeit, du betest diese Götter an. Das war eine über die gemeinsame Religion, was der Versuch, wieder Einheit herzustellen. Das Reich sollte beherrschbar werden. Das Ziel war Kontrolle. Es sollte politischer Frieden hergestellt werden und Religion neigt auch dazu, politischen Klebstoff anzubieten. Viele Länder sind davon ein tragisches Vorbild. Du musst nicht deine Götter anstelle der Statue anbeten, sondern du musst die Statue anbeten und dann kannst du deine Götter auch zu Hause weiter anbeten. Das ist okay. Es ist so, was die pluralistischen Gesellschaften damals in Babylon, später in Rom und auch in unserer heutigen Zeit, in unserer westlichen Kultur sagt. Du musst dich anpassen, da ist ein öffentlicher Druck. Das, was die Mehrheit sagt, dem folgt doch bitte. Und mach nicht so einen Stress in der Öffentlichkeit. Privat kannst du anbeten, was oder wen du willst, aber in der Öffentlichkeit musst du bitte Kreide fressen. Das Schwierige ist dann, wenn du Überzeugungen hast, die absolut sind. Und das war bei den Juden damals so und das ist bei uns als Christen auch so. Es gibt Wahrheiten, für die wir stehen, als Christen und damals auch das jüdische Volk, und sagt, da ist nicht mehr so ganz viel Spielraum da. Wir zum Beispiel sagen, es gibt nur einen Gott, der selig macht. Das ist unsere Überzeugung. Und natürlich gibt es die pluralistische Theologie, auch in, die ist uns bekannt, eine, wo gesagt wird, keine Religion gilt als normativ und anderen überlegen. Also das wird auch versucht, da so eine Einheitstheologie herzustellen. So nach dem Motto, man kann darum gehen, um den Berg herum und kommt am Ende bei Gott an. Man kann auch über den Berg gehen und kommt bei Gott an. Man kann auch auf der anderen Seite am Berg. Irgendwie kommen wir schon alle irgendwann an. Ich finde das ja sympathisch. Ich bin von meinem Herzen her, von meinem Wunsch her, bin ich Allversöhner, sage, oh, ich wünschte mir, alle kommen in den Himmel. Wer nämlich Jesus kennengelernt hat, wer Jesus liebt, wünscht sich doch, dass jeder ihn kennenlernt. Aber, und da kommt das große Aber, Jesus selbst hat etwas anderes gesagt. Sein Wort sagt etwas anderes. Und ich kann daran nicht vorbei. Ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Das ist eine Sache, die ist ganz bestimmt nicht politisch korrekt, weiß ich wohl. Aber dafür stehe ich als Christ. Dafür stehen wir als Christen. Das ist eine fundamentale Wahrheit. Das wirkt intolerant. Aber die scheinbare Toleranz von vielen Toleranten ist ja im Gegenteil auch häufig sehr intolerant, weil sie ihre eigene Meinung verabsolutieren. Du kannst deinen Glauben zur Privatsache machen und wenn es darauf ankommt, deinen Mund halten, auch als Christ. Wenn es um die Werte geht, für die du stehst, in der Öffentlichkeit, ach nee, lieber doch nicht, ich sag's lieber nicht. Oder ich lebe das vielleicht doch nicht. Und ich sag dir, dann hast du dich schon vor dieser Statue gebeugt. Schadrach, Meschach und Abednego waren hoch angesehene Staatsbeamte. Absolute Top-Liga. Da gab es nicht mehr viel über ihn. Nur noch Daniel und danach der König. Jeremia hatte seinem Volk vorausgesagt, wenn ihr in Gefangenschaft kommt, dann kapselt euch nicht ab, im Sinne von die Bösen da draußen, sondern suchet der Stadt Bestes, hat er gesagt, Jeremia. Bringt euch ein, dient sogar diesen Feinden. Und das haben sie getan. Sie haben sich nach bestem Wissen und Gewissen eingesetzt, aber sie haben immer gewusst, der König hat noch einen, der über ihnen steht. Und das ist der Gott, dem wir dienen. Die drei Männer zögerten keinen Moment. Sind die nicht berichtet, dass sie überlegt haben, oh, sollen wir jetzt vielleicht doch unsere Knie beugen, so nach außen hin, und dann können wir unseren Posten behalten, unseren Dienstwagen und alle Privilegien, die wir haben. Wir müssen noch einmal hier Knicks machen. Haben sie nicht gemacht. Wir werden gar nicht mit dir diskutieren, lieber König, haben sie gesagt. Wir werden uns gar nicht rechtfertigen vor dir. Weil sie so diese innere Überzeugung hatten. Hier ist eine Grenze. Was also, wenn wir unsere Werte als an Jesus Christus glaubende Menschen vor Augen halten? Wir glauben alles, was das Christentum lehrt, über Haltung, Verhalten und Beziehung. Wir glauben, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Wir glauben, dass Gott uns vergeben hat und dass wir auch vergeben sollen. Wir glauben, dass wir nicht mehr uns selbst gehören, sondern zu 100% Gott gehören. Aber das tun wir nicht alles in einem luftleeren Raum, sondern das tun wir in unserer konkreten Kultur, in unserer Umgebung. Gehst du genauso mit deinem Körper um, wie es die anderen auch tun? Gehst du mit deinem Geld genauso um, wie es die anderen auch tun? Gehst du mit deinen Mitmenschen genauso um, wie es normal und üblich ist in dieser Welt? Dann hast du dich vor der Statue gebeugt. Es gibt eine Untersuchung von Soziologen in Amerika. können wir mal gut kurz über den Teich schauen und dann tut uns das vielleicht nicht so weh. Überschrift: Vorehelicher Sex in Amerika. Man hat eine Untersuchung gemacht zwischen unverheirateten Männern mit Hochschulabschluss zwischen 18 und 23 und hat zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe kommt aus einem religiösen Umfeld, also christlich-religiösen Umfeld, wo klar war, Sexualität gehört in die Ehe. Und da gab es eben die andere Gruppe, bei denen war das eben nicht so. Die haben gesagt, okay, ist egal, man kann, wie man will und wo. Und das Interessante ist, die Gruppe, wo keiner ein Problem hatte mit Sexualität außerhalb und vor der Ehe, da waren 23% waren jungfräulich. 23%. Also wo man sagen müsste, okay, das ist ein Viertel hat vielleicht noch keiner abgekriegt. Bei den Christen waren es 28%. 5% mehr, marginal mehr. Also wo man merkt, die Kultur, das, was einen prägt, das, was man dann tatsächlich lebt, obwohl man innere starke Überzeugungen hat, macht gar keinen großen Unterschied. Sexualität gehört in den Rahmen der Ehe hinein. Das ist eine gängige christliche Überzeugung. Ich weiß, es gibt auch andere, auch in christlichen Kreisen, aber ich sage mal, wir hier, ich, das ist meine Überzeugung. So, ich habe als Jugendpastor lange Jahre gearbeitet und ich habe das erlebt, 4 Jahre lang, als ich in Bayern war, wie stark die Kultur unsere Gemeinde und unsere Gemeinschaft auch prägt. Wem glaubst du? Gottes Wort sagt etwas über Sexualität und die Kultur sagt etwas über Sexualität. Und wem glaubst du? Nun, ich glaube an Jesus im Geheimen, so für mich, aber in der Öffentlichkeit kann ich das ja nicht so genau nehmen. Dann hast du dich vor dem Bild gebeugt. Und darum geht es in dieser Situation. Es geht eigentlich um die Anbetung. Und da geht es nicht in erster Linie um Musik und Gitarre und was für Lieder wir singen, sondern es geht um eine Herzenshaltung. Das erste Mal, wo das Wort Anbetung in der Bibel vorkommt, ist bei Abraham, als Gott zu ihm gesagt hat, du sollst deinen Sohn opfern. Da heißt es in 1. Mose 22, am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von ferne und sprach zu seinem Knecht, bleib hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Der hatte keine Gitarre dabei, der hatte auch kein Opfertier dabei, und er hatte sein Kind dabei. Und er ist so gehorsam gewesen und gesagt, Gott, wenn du sagst, ich soll Isaak opfern, dann werde ich gehen. Und es Als Vater kann man sich, also mir vorzustellen, mein Kind zu opfern. Also wenn man sich mal einen kleinen Moment in Abraham hineinversetzt, was Gott dafür, wir wissen, Gott sei Dank, hat, als Abraham das Messer erhob, hat Gott gesagt, stopp! Und hat ihm ein anderes Tier als Ersatz angeboten, ein Widder, der sich verfangen hatte. Aber sich mal einen kleinen Moment in diesen Menschen hineinzusetzen, das ist Anbetung. Gott, wenn du das sagst, dann bin ich dir gehorsam. Weil du bist Gott und ich bin's nicht. Da kommt es nicht darauf an, dass wir die Lieder in der richtigen Reihenfolge singen. Ganz im Gegenteil, an späterer Stelle, da hat das Volk Gottes alles richtig gesungen und einen tollen Gottesdienst gefeiert. Und das war alles schick. Und da heißt es in Amos, ich bin eure Feiertage Gram und verachte sie und mag eure Versammlung nicht, sagt Gott. Warum? Weil die Musik falsch war? Nein. Sie haben sich zur richtigen Zeit am richtigen Ort getroffen, sogar die richtigen Lieder gesungen und auch die richtigen Opfer gebracht. War alles in Ordnung. Aber ihre Herzenshaltung war nicht da. Der Gehorsam Gott gegenüber war nicht da. Sie haben andere Götter angebetet. Es geht um Anbetung. Gott erwartet, dass wir ihn alleine anbeten. Schadrach, Meschach und Abednego wurde gesagt, ihr könnt ja gern eure Götter anbeten, aber eben nicht allein. Und das war damals bei anderen Göttern völlig üblich und normal. Dass man eben noch ein paar andere Götter hatte und wenn dann der Feind einen besiegt hat, dann betet man halt deren Götter an, weil sie sowieso stärker, hat man die halt übernommen. Aber der Gott, an den wir glauben, ist anders. Er duldet keine Götter neben sich. Das erste Gebot. Und das können wir auch leicht verstehen, weil wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Gott hat uns in seinem Ebenbild nach gleichgemacht. Die Bibel vergleicht das an vielen Stellen, die Beziehung zu Gott als Gemeinde, als Volk Gottes, mit der Ehe, wo Hochzeit ein Bild ist. Gott als der Mann und das Volk Israel oder die Gemeinde als Braut. Das ist ein ganz starkes Bild. Und Bilder gehen ja nicht nur hier in den Kopf hinein, sondern Bilder gehen vor allen Dingen in unser Unterbewusstsein hinein. Damit bedeutet es etwas ganz Tiefes. Wenn eine Braut hier den Gang runterkommt, hier vorne wartet der Bräutigam. Wisst ihr, was sie dann sagt? Sie sagt, tschüss, liebe 3,5 Millionen Männer, ich bin mit euch fertig. Das ist der eine, den heirate ich. Das ist die Aussage. Ich bin für 3,5 Millionen Männer nicht mehr zu haben. Ich habe mich entschieden, dem einen Mann zu dienen. Und stellt euch das mal vor. Wenn ich zum Beispiel abends ins Bett gehe mit meiner Frau und nachts kommt manchmal so ein kleines süßes Mädchen rein, aber das ist meine Tochter, ja? Also die darf, ist die einzige, der, so. Aber stellt euch mal vor, wenn es so wäre, ich bin der Ehemann, aber am Dienstagabend kommt der Postbote in die Besucherritze. Und am Donnerstag kommt der Ex-Freund aus der Jugendzeit. Und am Samstagmorgen krabbelt für eine Stunde nur. Nur eine Stunde der Arbeitskollege ins Bett. Und meine Frau sagt dann, hey Jan, stell dich nicht so an, Mensch. Gönnst du mir meinen Spaß nicht? Hey, du bist aber ganz schön intolerant. Stell dir das mal vor. Aber mit Gott tun wir das so manchmal. Das ist das, warum Israel überhaupt in Gefangenschaft war. Weil sie andere Götter angebetet haben. Weil sie Gott untreu geworden sind. Gott sei Dank haben meine Frau und ich da eine ganz andere Messlatte. Wir sind da ganz klar, also das sollte jetzt nur ein Bild sein. Nicht, dass ihr euch jetzt irgendwie Sorgen macht um meine Frau und genau. Mich auch. Dürft euch gerne Sorgen machen, aber nicht darüber, bitte. Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Gott möchte dich und mich lieben. Gott möchte seine Gemeinde lieben. Das ist der Grund. Nicht einfach nur bloß äußerlich einfach etwas darstellen, so nach dem Motto, das tut man halt so. Und dann ist schon okay, lass mich in Ruhe, Gott. Gott liebt uns ganz. Darum geht es ihm. Und die Götzen der damaligen Zeit sind gar nicht so unterschiedlich wie die Götzen zu unserer heutigen Zeit. Was ist überhaupt ein Götze? Alles, was uns wichtiger ist als Gott, ist ein Götze. Was unsere Gedanken und Gefühle mehr gefangen nimmt als er, von dem wir uns das versprechen, was nur Gott uns geben kann, ist ein Götze. So definiert es Tim Keller sehr schön. In der Bibel werden meistens drei Götter oder Götzenbilder immer wieder erwähnt, ganz prominent. Und die will ich euch mal kurz gleich vorstellen. Aber lasst uns immer dabei im Hinterkopf behalten, wenn in der Bibel von Götzen gesprochen wird, steckt dahinter nicht einfach nur eine Statue aus Holz oder was weiß ich was oder so ein Schrein zu Hause. Da steckt immer eine dämonische Power dahinter. In der unsichtbaren Welt steckt hinter Götzenbildern eine dämonische Power. Gottes Wort sagt es so, sie haben den bösen Geistern geopfert und nicht ihrem Gott. Den Göttern, die sie nicht kannten, den Neuen, die vor kurzem erst aufgekommen sind, die eure Väter nicht verehrt haben. 5. Mose 32. Also diese neuen Götter, weißt du, so das, was gerade in Mode ist. Und damit haben sie Gott verlassen und haben den Geistern, den bösen Geistern geopfert. Oder im Psalm 106. Und sie dienten ihren Götzen, die wurden ihnen zum Fallstrick. Und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den bösen Geistern. Das heißt also, hinter Götzendienst, egal welcher Couleur, steckt eine dämonische Power. Und deswegen ist es ein ernstes Thema. Und das betrifft nicht nur die bösen Menschen da draußen. Im Alten Testament, an vielen Stellen wird berichtet, dass dieser Hang zum Götzendienst das Volk Gottes abgeführt hat von Gott oder weggezogen hat von Gott. Und auch im Neuen Testament kommt es vor. Wir Christen stecken auch in der Gefahr, dass wir unser Herz öffnen für diese dämonischen Kräfte, indem wir uns von Gott abwenden. Hananias und Sapphira, die Geschichte ist sehr bekannt. Was sagt Petrus? Hananias, ach ja, hättest du ein bisschen machen können. Nee, er sagt, Hananias, also kurz im Kontext, die beiden hatten einen Feld verkauft. Das haben in der ersten Gemeinde war das so, dass sie das ganze Geld dann zusammengelegt haben und damit den Armen gedient haben. Hananias und Sapphira, ein Ehepaar in der ersten Gemeinde, hatte sich überlegt, oh ja, das ist irgendwie cool, wenn man das Geld hinlegt, hat man auch Ansehen und so. Aber wir haben irgendwie noch ein bisschen stärkeren Preis bekommen als üblich. Und davon erzählen wir nichts, wir geben nur einen Teil. Tun aber so, als wäre alles. Könnte man denken, ja, in Deutschland betrügt jeder Dritte die Steuern, also, und man bescheißt manchmal so ein bisschen, wenn man, das ist doch halt so, man tut man halt. Und was sagt Petrus? Hananias, warum hat der Satan Besitz von deinem Herzen ergriffen? Zu einem wiedergeborenen Christen. Was für eine Warnung. Was für eine Warnung. Und jetzt zu den Göttern, die in der Bibel immer wieder vorkommen. Mammon ist der erste. Er ist der Gott des Geldes und des Reichtums und der Gier. Es ist immer diese Haltung, ich kriege den Hals nicht voll. Und solche dämonische Power, die fordert auch Opfer. Jeder Gott fordert Opfer. Sehr dramatisch in unserer jetzigen Zeit, gar nicht lange her, 2008, Finanzkrise. Die Börsenkurse brechen ein. Man hat eine Untersuchung gemacht, ich habe das in der Zeit nachgelesen, also die Zeitung Die Zeit. In 54 Ländern weltweit ist einer aktuellen Untersuchung zufolge die Zahl der Suizide nach der Finanzkrise deutlich gestiegen. Da haben sich Banker und Versicherungsleute aus dem Fenster gestürzt, weil sie ihr ganzes Hab und Gut verloren haben. Weil sie diesem Gott gedient haben. Die opfern ihre Familie teilweise für das Geld. Oder ihre Beziehung. Der zweite Gott, Baal, kommt in der Bibel im Alten Testament häufig vor. Ist der Gott der Kraft und damit auch die Ursache für inneren Stolz, Unabhängigkeit. Diese Selbstverwirklichung, selbstständig, unabhängig zu sein. Du brauchst eigentlich gar keinen Gott, du schaffst das schon alles ganz alleine. Eine starke treibende Kraft auch in im Workaholismus mit absolut ausufernden Arbeitszeiten. Bei der Arbeit denkt man nur noch an das, dass man zu Hause sein müsste und wenn man zu Hause ist, denkt man nur noch an die Arbeit. Baal fordert Opfer. So viele Menschen verbringen nur wenige Minuten am Tag mit ihrer Familie und so viel bei der Arbeit. Das ist alles, ich sage nicht, wenn man mal eine stressige Zeit hat. Es gibt aber einen, mir geht es nicht darum, jetzt auch nicht, dass der eine denkt, oh ja, mein Kollege, der hat letzte Woche so viel gearbeitet. Bitte versteht mich nicht falsch, es geht in erster Linie um dich. Ja? Also es geht darum, was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Oder der dritte Gott ist die Aschera, die Göttin der Lust, bei den Römern Venus, bei den Griechen Aphrodite. Es fühlt sich gut an, also ist es gut. Es fühlt sich gut an, also ist es gut. Ich folge meiner Lust, wohin sie mich führt. Dieser Götze der Lust und sexuellen Freizügigkeit hat heute viele moderne Anbeter. Und damit will ich gar nicht nur auf die perversen Auswüchse verweisen, wo es um Vergewaltigung geht, wo es um Menschenhandel geht, wo Frauen versklavt werden und in Bordellen missbraucht und ausgenutzt werden oder die ganze Pornografieindustrie, die Milliardenumsätze macht, sondern auch im Leben eines ganz normalen Menschen diese Auswirkungen haben können. Also Sex, Macht und Geld waren schon immer die Götzen, sie haben nur häufig andere Namen bekommen. Aber die dämonischen Mächte dahinter wirken immer das Gleiche. Es ist die gleiche Auswirkung. Wenn du sagst, ich glaube an Dämonen, da gibt es immer ein ganz anderes eigenes Thema, könnte man noch mal ganz, ganz viel zu sagen, mache ich aber jetzt nicht. Es geht einfach nur darum, schau auf die Auswirkung, schau auf die Frucht, wie Jesus es sagt. Es ist nicht so, dass es immer irgendwie brüllend, dich mal durch die Gegend rennt oder solche Dinge. Es ist eine tatsächliche Auswirkung. Wenn wir an Vers 15 denken jetzt gerade, da sollen ja die drei versucht werden, so nach dem Motto, beim ersten Mal, als die Musik erklang, seid ihr nicht dabei gewesen und jetzt, schau mal zurück. Also, wenn ihr alsbald der Klang der Musikinstrumente hört, dann niederfallt und die Statue anbetet, und dann geht das so weiter. Das ist der Moment, wo wir als Betrachter von außen anfangen zu erzittern. Was passiert jetzt? Werden die Ja sagen oder Nein sagen? Da kommt nochmal die Versuchung als Verführung. Und die ist häufig viel gefährlicher als Verfolgung selbst. Die Verführung steigert sich zu Versuchung. So nach dem Motto, hey, ich habe das sicher nicht richtig gehört. Komm, stell dich nicht so an. Aber sie bleiben standhaft. Kommt zum zweiten Punkt, die Treue zu Gott als Ausweg, Fragezeichen. Sie sagen dann, o Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Vers 17, wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast anfertigen lassen, niemals anbeten. Was die drei damit sagen ist, wir haben uns entschieden, wir dienen Gott nicht, damit er uns hier rettet. Wir haben uns entschieden, diesem Gott zu dienen, egal was es kostet. Wir lieben und wir dienen Gott, wir lieben Gott und wir dienen ihm, um seiner selbst willen. Wir lieben Gott nicht für seinen Segen, den er uns gibt, wir lieben Gott, weil er Gott ist. Und da können wir als Christen viel lernen, auch in der heutigen Zeit. Wir haben ja häufig so diese Haltung, wenn wir nur gut genug beten und uns nett genug verhalten Gott gegenüber, dann muss er uns bitte mit Heiligung und Segen und Geld und alles Mögliche so über uns regnen lassen. So, das muss einem immer nur gut gehen. Ich habe das ja schon einige Male erzählt. Ich war während meiner Studienzeit lange krank, 2 Jahre lang. Und ich bin an diesem Punkt gewesen, wo ich absolut verzweifelt war, weil Gott eben nicht erhört hat, meine Gebete. Und ich habe mich richtig angestrengt. Also ich habe richtig kräftig gebetet. Ich weiß jetzt nicht verallgemeinern, aber bei mir, in meinem Leben war es so, ich habe in erster Linie die Heilung gesucht. Den Segen Gottes gesucht und nicht Gott. Das ist meine Erkenntnis heute. Musst du nicht für dich, wenn du krank bist, bitte mach das nicht. Das war meine Geschichte. Ja? Also meine Erkenntnis rückblickend. Ich habe Gott gesucht, weil ich was von ihm wollte. Und nicht Gott gesucht. Das ist ein großer Unterschied. Und als Pastor bin ich schon einige Male damit konfrontiert gewesen. Ich habe doch Gott vertraut, ich habe ein gutes Leben gelebt. Und dann habe ich Gott um etwas ganz Wichtiges gebeten, aber er hat es mir nicht gegeben. Das eigentliche Problem dahinter ist, dass es um deine Agenda geht und nicht um Gottes Agenda. Wenn ich Gott gehorche und wenn ich zu Gott bete, dann wird Gott mir schon meine Wünsche erfüllen. Dann vertraust du nicht Gott allein, sondern du vertraust Gott, wenn er das und das tut. Du vertraust Gott, wenn er das und das tut. Dann kann ich Gott vertrauen. Was ist das Ziel deiner Gebete? Weil du etwas von Gott willst in erster Linie oder weil du Gott willst? Ihr Lieben, und das ist eine Sache, auch in der Vorbereitung dieser Predigt habe ich manches Mal innerlich gesagt, oh Herr, vergib mir. Oh Herr, vergib mir, wie oft habe ich so gebetet? Wie oft habe ich mir etwas von dir erwünscht und erbeten und habe dann, wenn du es nicht so gemacht hast, wie ich mir das vorgestellt habe, habe ich aufgehört, dich zu suchen. Christine Kane, die Gründerin von dem Walk for Freedom, eine australische Predigerin, die hatte, das habe ich vor einiger Zeit in einer Predigt von ihr gehört, das hat mich tief bewegt, sie hat eine Krebsdiagnose bekommen. Ihre Ärztin ruft sie an und sagt, du hast Krebs. Und dann sagte sie zu ihrer Ärztin, ich kämpfe nicht gegen den Krebs, ich kämpfe gegen die Angst, die mich fertig machen will. Es gibt einen Namen, der steht über Krebs und das ist Jesus. Und dann sagt die Ärztin, was meinst du? Und dann sagte sie, Gott wird 3 Dinge tun. Eins von dreien wird sie tun. Entweder Gott wird mich durch ein Wunder heilen. B, Gott wird mich durch die Kunst der Ärzte, also durch dich, heilen. Oder C, ich werde sterben und bei Gott sein. Wenn ich dann bei Gott bin, Also wenn wir uns die Option A angucken, A, ich werde durch ein Wunder geheilt, dann gewinne ich. Wenn ich durch die Kunst der Ärzte geheilt werde, gewinne ich. Und wenn ich sterbe, werde ich sofort bei Gott sein und dort werde ich einen gesunden Körper haben und den werde ich bekommen. Ich werde dort ohne Schmerzen sein, ich werde von Gott einen neuen Körper bekommen bei der Auferstehung der Toten, gewinne ich auch. Ich gewinne sowieso. Ich habe gedacht, alter Schwede, die Frau hat echt was verstanden. Ich gewinne sowieso. Und diese Haltung sehen wir auch bei diesen dreien. Nebukadnezar, ich werde mich nicht vor dir beugen. Entweder ich gehe ins Feuer und sterbe, dann werde ich bei Gott in seinen Armen aufwachen. Aber da gewinne ich auch. Und ich bin vor dir da. Weil Nebukadnezar bekehrt sich später, denkt ihr, ja? Krass. Wisst ihr, wer gestern gestorben ist, vor 75 Jahren, oder heute, ich weiß nicht noch, Pater Alfred Delp, ein Jesuitenpater. Und er ist zum Galgen geführt worden. Und dann sagt er zu dem Pfarrer, der ihn begleitet, und ob er schon was Neues von der Front weiß. Und dann sagt er, ach, ist auch egal, in einer halben Stunde weiß ich mehr als du. Das ist die Haltung. Ihr könnt mich hier aufknöpfen, aber ich werde in den Armen des lebendigen Gottes aufstehen. Das ist die Haltung, die drei haben. Schau mal, du möchtest bedingungslos geliebt werden, oder? Oder magst du das, wenn deine Frau oder dein Mann dir sagt, nur wenn du mir das und das kaufst, dann finde ich dich toll und hab dich lieb? Das wäre Manipulation und Egoismus. Du möchtest nicht geliebt werden, weil du gut aussiehst, oder? Sondern um deiner selbst willen. Und warum sollte es bei Gott anders sein? Gott möchte geliebt werden, um seiner selbst willen. Der dritte Punkt, die Gegenwart Gottes als Ausweg, Fragezeichen, oder Jesus der Weg. Jesus sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, als Ausweg. Wir lesen mal weiter, Vers 24. Da ist also die Situation, die sind in den Feuerofen geworfen worden und dann ist da einer bei ihnen im Feuer. Da heißt es dann Vers 24, plötzlich sprang Nebukadnezar erschrocken auf und fragte seine Ratgeber, haben wir nicht eben drei Männer gefesselt ins Feuer geworfen? Ja, natürlich, o König, antworteten sie. Aber seht doch, rief Nebukadnezar, dort sehe ich vier Männer, ungefesselt, die im Feuer umhergehen. Und sie sind völlig unversehrt und der vierte sieht aus wie ein göttliches Wesen. Daraufhin trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens und rief hinein, Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, tretet aus dem Ofen heraus und kommt zu mir. Da kamen Schadrach, Meschach und Abednego aus dem Feuer heraus. Nebukadnezar war geschockt. Seine Elite-Soldaten, die drei ins Feuer geworfen haben, sind tot umgefallen von der Hitze, weil er hat es nochmal heißer machen lassen, den Ofen. Aber sie, diese drei jüdischen Männer, sind beschützt gewesen. Dieser Ofen, dieses Feuer, das ist ein Bild. Ein Bild in der Bibel an vielen Stellen, Feuer und Ofen für Prüfung und Leid. Das ist dann haben wir häufig den Gedanken, habe ich gerade schon mal angedeutet, wenn ich alles richtig gemacht habe, warum sollte ich dann bitte leiden? Mir sollte es doch gut gehen. Das haben die drei Männer vielleicht auch gedacht. Hey Mann Gott, jetzt musst du uns aber hier beschützen. Kannst du nicht gleich jetzt mal wegbeamen? Oder kannst du nicht den Nebukadnezar mit die Augen verblenden? Oder uns hier weg? Keine Ahnung was. Haben sie vielleicht auch gedacht. Diese Haltung, ich habe alles richtig gemacht, also muss es mir gut gehen. Oder andersrum, mir geht es schlecht, also habe ich etwas falsch gemacht. Wir brauchen im Leid, brauchen wir ein Warum. Und als neutestamentliche Christen haben wir eine ganz andere Brille auf Leid. Auf Anfechtung, auf Leid. Petrus sagt, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Zu Lobpreis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. Also hier wird ein Verhältnis deutlich gemacht. Leid und Anfechtung verändert deinen Charakter, so wie Feuer Gold reinigt. Maria, die Mutter Gottes, gilt als die Königin der Märtyrer. Und viele der Apostel haben so einen schweren Weg durchgemacht, sind in ganz schwere Situationen hineingegangen. Der heilige Aloysius, ist ein Heiliger aus dem Mittelalter, hat gesagt, es gibt kein sicheres Zeichen, dass jemand zur Zahl der Auserwählten gehöre, als wenn er bei frommen christlichem Lebenswandel durch viel Leiden und Trübsale bedrängt wird. Was für eine Haltung. Leid macht aber nicht automatisch diese veränderte Herzenshaltung. Menschen können auch bitter werden. Menschen können sich von Gott verlassen fühlen, wenn sie diese Perspektive nicht haben, dass da jemand mit uns ins Feuer hineingeht. Da fühlt man sich alleine. Man sagt, Gott, wo bist du denn? Schadrach, Meschach und Abednego haben gesagt, wir vertrauen Gott. Und wir gehen da jetzt rein. Egal, was passiert. Und sie machen diese Erfahrung, die prophetisch vorausgesagt worden ist durch den Propheten Jesaja für die Zeit im Exil, in babylonischer Gefangenschaft im Exil, wo Jesaja schreibt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass die Ströme dich nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen, denn ich bin der Herr, der Heilige Israels, dein Heiland. Hier ist Gott nicht irgendwie abstrakt oben über der Szene, sondern mittendrin im Leid. Er ist das vierte Wesen. Nebukadnezar sagt, er sieht aus, hat ein göttliches Wesen wie der Sohn der Götter. Im Alten Testament gibt es häufig Theophanien, also Gotteserscheinungen, Engelerscheinungen. Und wenn es dort heißt, der Engel des Herrn, dann war das nicht der Engel Gabriel, der eine gute Botschaft hatte, sondern das ist ein Bild für Christus selbst. Christus selbst, der bevor er als fleischliches Wesen auf diese Erde gekommen ist, dort schon wirksam ist. Die Theologen nennen das die präinkarnatorische Erscheinung Christi. Also vor der Inkarnation, vor der Fleischwerdung Gottes. Der Johannes-Evangelium spricht ganz viel davon. Da sagt Jesus zum Beispiel, bevor Abraham war, bin ich. Da kriegst du einen Knoten im Kopf im ersten Moment. Bevor Abraham war, bin ich. Ich bin, der ich bin. So stellt er sich bei Mose vor. Und im Johannes-Evangelium ganz häufig, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der gute Hirte. Ich bin immer wieder, ich bin. Christus sich damit gleichsetzt. Und dieser Christus steht hier mit im Feuer. Das Bild Feuer ist auch ein Bild für das Gericht Gottes. Matthäus 13, da heißt der Engel, der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt und die Unrecht tun. Und sie werden in den Feuerofen geworfen, da wird Heulen und Zähneklappern sein. Also hier das Bild vom Gericht Gottes über die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und ich stelle mir das so vor, dass Christus das in Gethsemane vor Augen hatte. Dass er wusste, ich werde jetzt in diese Situation hineingehen und den Zorn Gottes, das Gericht Gottes auf mich nehmen. Und ich werde dahin durchgehen. Er hat alle Ungerechtigkeit auf sich genommen. Kein Mensch könnte vor Gott als gerecht dastehen. Dieses Feuer würde für jeden Menschen die gerechte Strafe sein. Aber als Christen leben wir in dieser Hoffnung. Es ist jemand für uns in diesen Feuerofen gegangen. In dieses Leid gegangen. Christus hat das Leid nicht von sich geschoben, sondern ist mitten hineingegangen und hat für dich und für mich die Schuld auf sich geladen, damit wir uns seiner Gegenwart sicher sein können. Schadrach, Meschach und Abednego zeigen uns, wie wir mit Leid und schweren Zeiten umgehen können. Wenn es da scheinbar keinen Ausweg mehr gibt, wenn es Probleme an der Arbeit gibt, wenn es Probleme in der Familie gibt, Probleme in der Gesundheit, Probleme wo auch immer, im persönlichen Leben. Wie man damit umgehen kann, wo es keinen Ausweg mehr gibt scheinbar. Aber sie haben gewusst, wenn ich in diese Situation hineingehe, ist einer bei uns. Werden wir gehalten. Wir werden gehalten in den Armen der Liebe. Egal, ob wir sterben oder leben. Jeder Mensch hat im Leben Leid. Jeder Mensch hat im Leben böse Situationen, wo man hineingeht. Und jeder hat ein Glaubenssystem, mit dem er in sowas hineingeht. Wenn man zum Beispiel Atheist ist, wie kann man da mit Leid umgehen? Wenn es keinen Gott gibt, warum dann Leid, Böses und Ungerechtigkeit in dieser Welt überhaupt, warum ist das überhaupt ein Problem? Das ist halt so. Das ist halt, gibt ja keinen Grund dafür eigentlich, dass irgendwo deine Fragen loszuwerden. So ist das Leben, so funktioniert das und der Stärkere gewinnt. Oder wenn man an einen Gott glaubt, also ich meine jetzt nicht an den Gott der Bibel, sondern an irgendeinen Gott, welcher Gott geht denn mit dir durchs Feuer? Wenn du im Feuer stehst, dann stellst du dir die Frage, habe ich was falsch gemacht? Werde ich verflucht? Oder ist es eine Strafe? Oder wie auch immer. Auch ein Glaubenssystem. Oder wenn du an Familie oder Karriere oder ähnliches denkst, welcher kann denn wirklich mit dir in diese Krisen hineingehen und wirklich so eng an dir dran sein? Wenn man krank ist, wenn man im Leid steckt, erlebt man das ja häufig, dass Menschen sich distanzieren und von einem weggehen, weil es so schwer ist, das auszuhalten, mitzuleiden. Die drei sagen, wir vertrauen auf Gott, nicht nur dann, wenn es nach unserer Nase geht, das ist eigentlich kein wirklicher Glaube, sondern Gott kann uns helfen, sodass wir uns alle wundern werden, aber er muss es nicht und wir werden ihn trotzdem anbeten. Da ist ein Vierteil mit dem Feuer. Ihr Lieben, ich möchte jetzt zum Ende der Predigt zwei Schwerpunkte setzen oder euch zwei Angebote machen. Ich habe den Eindruck, dass ich Menschen ermutigen möchte, umzukehren innerlich. Das muss jetzt heute ganz bei dir, kann ganz bei dir bleiben. Aber wenn du merkst, dass du Gott und etwas anderes in deinem Leben Raum gegeben hast, also andere Götter zugelassen hast, etwas anderes, deine Gedanken, dein Herz mehr in Anspruch nimmt als Gott, dass du umkehren kannst. Jetzt, wir werden gleich einen Raum dafür öffnen. Einen Raum, wo du mit Gott in Kontakt treten kannst. Wo du sagen kannst, Gott, vergib mir meine Untreue. Gott, vergib mir, dass ich es zugelassen habe, dass dieser Götze in meinem Herzen so viel Raum gewonnen hat. Gott, schenk mir die Gnade eines Neuanfangs. Und wenn du den Eindruck hast, du möchtest danach noch mit jemandem sprechen, dann kannst du gerne auch auf einen aus der Gemeinde zukommen, aus der Gemeindeleitung oder auf mich oder wen auch immer. Oder jemanden, den du kennst, der mit hergekommen ist, der für dich betet noch. Das heißt an einer Stelle, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Kann aber auch sein, dass es für dich gar nicht dran ist. Dass es einfach ein Ding ist zwischen dir und Jesus. Und das Zweite, dass Menschen hier sind, die auch in der Krise sind, die im Leid sind und die nichts mehr tun können, nichts mehr daran ändern können, sonst würde man es ja ändern, und die sich einfach Gott hingeben wollen, sagen, Gott, danke, dass du mit mir in diesem Leid bist, dass du mit mir in dieser Situation bist, dass du mich kennst und dass diese Zeit jetzt eine reinigende Wirkung hat. Vielleicht kannst du beten im Psalm 139, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüf du mich doch mal Gott, wie mein Herz so ist. Und kommt in dieser Leitphase etwas hoch, dann danke ich dir dafür, dass du mir Neuanfänge schenkst. Aber du bist bei mir. Vielleicht hilft dir dieser Satz nochmal, wenn du durchs Feuer gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Wir haben jetzt ein Lied, das wir gleich akustisch hören werden über die Technik. Und ich habe mir gedacht, wir machen das einfach so, wir bleiben jetzt erstmal alle sitzen. Es ist ein Lied, das heißt There is another in the fire. Da ist ein anderer mit im Feuer. Das ist ein Lied von Hillsong mit deutscher Übersetzung. Und wir können das einfach mal auf uns wirken lassen. Und ich habe gedacht, vielleicht sind Leute da, die gehören zu der Gruppe der ersten Menschen, die sagen, ich muss Gott um Vergebung bitten. Ich will nicht mehr vor den Götzen dieser Welt meine Knie beugen, sondern ich will vor Jesus meine Knie beugen. dann kannst du ganz still an deinem Platz auf deine Knie gehen. Wenn dieses Lied gleich kommt, kannst du Jesus dein Herz ausschütten. Und wenn du sagst, ich gehe in eine schwere Zeit hinein, dann stellst du dich hin und erlebst so im Geist, wie Christus sich dir spürbar an die Seite stellt. Lass uns da so für beten, dass du einfach sagst, Jesus, ich habe jetzt verstanden, du bist mit mir im Leid. Als Glaubensbekenntnis. Und wenn du sagst, du willst einfach sitzen bleiben, ist auch okay. Vielleicht kümmere dich nicht um das, was die Leute rechts und links neben dir tun. Ich bitte darum, dass wir jeder das für sich auf eine angemessene, gute Art und Weise tut, dass keiner gestört wird. Und wenn du an deinem Platz sitzt und einfach das Lied genießt, dann genieß das Lied. Das ist ein Zuspruch vielleicht für deine nächste Krise. Wenn du einfach sitzen bleibst, ist auch okay. Aber sing dieses Lied innerlich mit. Übe schon mal. Die Krise wird bestimmt kommen. So kann jeder für sich im Herzen eine Sache mit Gott festmachen, wenn er sich angesprochen fühlt. Ich bitte darum, dass die Technik jetzt das Lied abspielt.